Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Wenn diese Ebenen gut zusammengehen, Person, Gruppe und Struktur, was möglich sein kann, was man alleine nie geschafft hätte und das öfter wieder mitzugestalten oder erleben zu können, weil es so schön ist einfach. Ich hoffe, ich war wirksam.
Liebe Claudia, ich freue mich sehr, dich hier bei mir in meinem kleinen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen, da vor vielen, vielen Jahren du schon mal hier warst in einer anderen Situation. Und du bist extra aus Köln gekommen heute in der Verbindung mit dem Coaching-Kongress in Kassel, um die Gelegenheit zu nutzen, dass wir beide nicht remote, sondern direkt hier miteinander sprechen können. Claudia, bevor ich etwas zu dir sage, einfach mal, dass man deine Stimme kurz hört.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Claudia, heutzutage ist es ja so, man kann sehr viel recherchieren, man kann schauen, man kann in den CV reingucken. Ich habe es nur bei dir ganz einfach gemacht, da wir uns auch schon länger kennen und wir auch während dieses Podcasts etwas auch anhand ein paar autobiografischer Stationen von dir entwickeln wollen. Was ist eigentlich Organisationsberatung oder was ist es, wenn man Organisationsberaterin ist? Wie kommt man dazu? Was ist das alles? Deswegen ganz kurz, ChatGPT sagt, Claudia Kuhl ist eine Organisationsberaterin. Den Begriff habe ich nicht eingegeben übrigens, das haben die schon von alleine gemacht. Und Coach aus Köln, spezialisiert auf Change Management, Transformation und Führung in komplexen Veränderungsprozessen. Sie verfügt über Führungserfahrung im Bereich Finance Controlling eines DAX-Konzerns und war zuletzt für das Change Management in der deutschen Niederlassung einer der weltweit größten Banken verantwortlich. Damit belasse ich es jetzt, weil das ist ja erstmal so das Ganze an der Oberfläche nach vorne. Aber ich sehe dich nicken. Zumindest war da jetzt nichts Falsches drin.
Interessant, was ChatGPT daraus macht.
Ja, was daraus macht, ne?
Und grobe Zustimmung.
Ja, schon gut, und am LinkedIn-Account kann man das ja auch finden. Das ist ja nun auch wirklich sehr öffentlich. Aber ich habe es deswegen so kurz gemacht und nicht weiter noch recherchiert und etwas hier über dich zusammengeschrieben, weil ich dich lieber fragen möchte zu dir selbst. Wie du schon gesagt hast, also du bist ja aus einem Management-Job in das Thema Organisationsberatung hineingekommen. Ich betone das jetzt auch so, weil es gibt ja auch mittlerweile sehr viele, die kommen aus einem Soziologie, Psychologie oder was auch immer Studium, haben das vielleicht schon im Studium oder später eine Ausbildung gemacht haben und nehmen sich vor als Beruf, ich möchte gerne coachen, trainieren, moderieren oder eben auch Organisationen beraten. Das war ja bei dir gar nicht erst so auf dem Schirm, sondern bei dir hat es anders angefangen. Und das wäre schon meine erste Frage, wenn man nochmal so, ne, wie man schön so sagt, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber man kann das wunderschön rückwärts erzählen. Erzähl doch mal rückwärts, was war denn mal früher so dein Thema beruflich, wo du sagst, oh, das will ich werden, das kann ich gut. Wie ist es bei dir denn losgegangen?
Es ist losgegangen mit ganz viel Fragen und Suchbewegung, weil ich, es hat angefangen nach dem Abitur mit einer Industriekauffrau-Ausbildung. Ich wollte einfach Geld verdienen von zu Hause raus, also es war stand nicht zur Diskussion zu studieren. Deswegen Industriekauffrau, auch da schon, weil ich nicht genau wusste, was ich wollte und dachte, es ist so ähnlich wie BWL, hast du noch alle Optionen. Bin dann nach der Ausbildung, nach ein bisschen Berufserfahrung im Ausbildungsbetrieb gewechselt über damals Zeitarbeit, Sekretariatsvertretung bei T-Mobil in Bonn. Gelandet, erstmal 4 Monate im Controlling-Bereich ohne BWL-Studium und habe mich einfach interessiert für das, was ich gemacht habe. Habe immer gefragt, warum kommt das auf meinen Tisch, wo geht es weiterhin? Und dann hatte ich Glück, dass es eine gute Phase war, aus der Zeitarbeit raus eine Stelle zu bekommen, intern, auch im Controlling, bei demselben Chef, der irgendwie gut fand, dass ich neugierig war und habe dort quasi Controlling von der Pike auf im Doing gelernt, über am Ende 10 Jahre, in einer Entwicklung, die am Ende auch zur Abteilungsleitung geführt hat. Ich bin immer auch gefragt worden, willst du BWL studieren? Es war aber schon ein sehr umfassender Job. und habe dort ganz viel praktisch über Prozesse, Funktionen, auch betriebswirtschaftliche Steuerung natürlich nah am Management gelernt, über Brückenfunktionen sein, verschiedene Sprachen sprechen, Fachseite zu C-Level, Kernbotschaften auf den Punkt bringen, ne, Zahlen so zusammenstellen, dass das Management in 2 Minuten eine Entscheidung treffen kann und. Also viele dieser Dinge. Ich habe mich aber nie in meiner Profession gefühlt. Ich war ja die ohne Studium. Ich habe mich immer so ein bisschen autodidaktisch gefühlt. Und die Angebote, nebenher BWL zu studieren, hätten für mich nicht gepasst damals. Hab dann noch Schritte in Richtung eben Management-Ebenen gemacht, auch Führungserfahrung gesammelt, auch mit viel Mentoring, weil ich mir das am Anfang gar nicht selber zugetraut habe. Und dort eben auch die Führungsrolle kennengelernt und praktisch ausgeübt. Und muss sagen, da hat mir auch war schon T-Mobile, dann hinterher Telekom, also es wurde dann fusioniert. Die Organisation hat einen da wirklich auch strukturell gut unterstützt. Es gab ganz viel, was ich jetzt inzwischen bei vielen Kunden sehe, dass es das nicht gibt. Also Kompetenzprofile, Leadership, Development-Programme, Schleifen, sich reinzuentwickeln in Führungsrollen und so weiter. Da habe ich sehr von profitiert und habe das eben 10 Jahre gemacht.
Lass ich mal eben, ich möchte gerade eine Differenz aufbauen. Und ganz bewusst, ich mache jetzt einen ganz großen Sprung. Du hast jetzt das ja auch, ne, so sehr so von deiner Professionalität, du hast auch was über dein Leben, über deinen Anspruch gesagt, Defizite, aber auch Stärken und eben dann in diese Führungsrolle. Und jetzt machen wir einfach mal einen ganz großen Schnitt. Was machst du heute? Mhm. Und dann lass das bewusst jetzt offen, wie kam es dazu? Mhm. Aber um mal diese beiden Aspekte erstmal nebeneinander zu stellen.
Ja, gerne. Heute bin ich interne Organisationsberaterin, würde ich sagen, in meiner zweiten internen Organisationsberatungsrolle in einem Biotechnologieunternehmen aus Bergisch Gladbach, in einem Beratungsteam. Also wir haben mehrere Leute intern und wir machen, und das ist vielleicht die erste interne Beratungsstelle, wo es wirklich, wirklich passt, intern auch Organisationsberatung.
Da jetzt auch wieder gleich eine Nachfrage von mir. Wenn du das, wie du das gerade umschrieben hast, in ein paar Sätzen, das hat ja für dich, du hast ja sofort Bilder, eine Essenz, was das ist. Was ist da drin, was du vielleicht in dieser Anfangsgeschichte, die du vorhin beschrieben hast, auch schon zumindest interessant gefunden hast, obwohl du es damals noch nicht beschrieben hättest als ein Ziel, eine Profession. Gibt es da etwas, was sich deckt zwischen dem von damals und von heute?
Also ich hätte damals die Beobachtungsebene nicht gehabt und konnte Dinge deswegen weder sehen noch benennen. Das ist natürlich jetzt anders. Ich habe mich immer interessiert zu verstehen, wie Menschen funktionieren, wie Verhalten zustande kommt. Und inzwischen kann ich halt besser beobachten und analysieren und damit arbeiten, wie verschiedene Elemente in Organisationen eben menschliches Verhalten beeinflussen. Deswegen sage ich das, habe ich eben auch mit der Organisationsstruktur, die Führungskräfte unterstützt, zum Beispiel darauf verwiesen, weil wir auch über die Ausbildung in Kassel ja gut gelernt haben, es geht um die Ebenen Individuum, also Einzelperson, auf die aus meiner Sicht oft viel zu viel geguckt wird, dann um die Ebene Gruppe und Soziales und auch da Gruppendynamik und so weiter lernt man, dass das individuelles Verhalten ja stark überformen kann. Deswegen schön, wenn man alle seine Stärkenprofile kennt. In manchen Gruppen kann das alles ganz anders sein. Und dann die Wechselwirkung noch von Organisationsstrukturen und Kulturen wieder quer zu allem und das in zusammenzudenken und damit zu arbeiten. Das wäre schon fast auch, was ich unter Organisationsberatung verstehen würde, ohne dass wir jetzt auf einzelne Tätigkeiten eingehen. Ja.
Deswegen wollte ich das gerade nochmal nutzen. Die Frage, die ich mir aufstelle und mir auch mir selbst aufstelle, ist, was ist das Ankersegment? Also was ist so, was sich durchträgt? Und das hast du für mich gerade sehr klar beschrieben. Und das ist ja unabhängig von der Reflexionsfähigkeit, die man hat oder die Erklärungsmodelle, die man nutzen könnte. Diese Zusammenhänge von diesen Mensch, Person, Rolle, Struktur, Organisation, Aufgabe, wie das Ganze eigentlich funktioniert, wie sich das bedingt, in der Führungsrolle ist es ja sowieso implizit drin, sich darüber Gedanken machen zu müssen, weil man dann versucht, damit die Funktionalität zu erhöhen und dann sicherlich auch sehr schnell lernt, dass es dann zu wenig ist, zu gucken, ob jetzt ein einzelner Mensch richtig tickt, sondern dass man sagt, okay, kann dieser Mensch überhaupt richtig ticken oder ist die Redundanz der Organisation oder die Widersprüchlichkeit nicht so groß, dass jeder Olympionik keine Chance hätte, ne? Bis jetzt zu dem Punkt, wo das deine Profession ist, das zu beobachten, zu analysieren, beschreiben zu können, um dann in deine Rolle in der Organisation gegebenenfalls darauf entweder beratend für Führungskräfte oder je nachdem, um was es geht, auch direkt intervenieren zu können, um damit wieder eine Wirkung zu erzeugen, die eine weitere Beobachtung ermöglicht und so die nächsten Schritte zu gehen. Damit haben wir erstmal dieses Spannungsfeld aufgebaut, weil es gibt ja verschiedene Wege, Organisationsberatung zu lernen und zu machen. Und bei dir ist das sehr stark verbunden mit diesem beruflichen Lernen in den verschiedenen Stufen. Jetzt hast du aber selbst schon gesagt, du hast dieses Studium absolviert, diesen Master in mehrdimensionaler Organisationsberatung, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, weil ich war damals Lehrberater und dann im Nachfolgestudiengang Coaching, Organisationsberatung, Supervision auch Dozent. Und da war schon diese Zusammenhänge, die wurden schon deutlich gemacht, Gruppe, Individuum, Organisation. Aber auch da könnte ich ja wieder fragen, wie kommt jemand wie du, die einen Führungsjob macht, die gut unterwegs ist in Karriere in einer großen Organisation, darauf, ein berufsbegleitendes, dreijähriges Masterstudium gemacht, was sehr viel Zeit, Schweiß und auch nicht ganz wenig Geld kostet, sich auf diesen Weg zu machen. Was hat dich dazu getriggert?
Ich sagte ja schon, ich habe mich nie so ganz in dieser Finance-Controlling-Profession beheimatet gefühlt. Und mir wurden weitere Karriereoptionen aufgemacht intern und ich habe dann gemerkt, ich möchte das nicht weitermachen. Dann war die Frage, was denn stattdessen? Daraus hat sich eine Suchbewegung nochmal ergeben. Ich habe ja im ersten Schritt, weil ich damals dachte, ich wäre zu alt zum Psychologiestudium, das war eine Idee. Ich kann nur allen Anfang 30-Jährigen raten, nicht zu denken, sie wären zu alt für irgendwas. Ich habe es damals gedacht und habe dann Sozialpädagogik als Alternative studiert und dann auch während des Studiums Systemik kennengelernt, eine kleine systemische Beratungsausbildung gemacht und hatte dann mal kurz gedacht, ich würde in Richtung Non-Profit wirklich Therapie, psychosoziale Beratung gehen und habe auch eine systemische Therapieausbildung, eine größere gemacht und in Beratungsstellen gearbeitet, also im NGO-Bereich kurz. Habe dann aber wiederum gemerkt, wie wirtschaftlich ich geprägt war, wie outcome-orientiert, wie strukturiert und dass nicht die Menschen, aber die Art der Organisation und ich kein Fit waren, wir hätten uns gegenseitig verrückt gemacht, so und so rum. Und dann hat mir ein Glück eine Supervisorin in einer Ausbildung gesagt, du weißt, dass du eigentlich Non-Profit und Profit verbinden könntest. Es gibt so, weil ich auch weiter studieren wollte nach dem Bachelor, also ich hatte mich für Master interessiert, wollte auch gerne an eine Uni. Und sie sagte, du weißt, dass man zum Beispiel Supervision studieren kann. Das wäre doch eine gute Verbindung von Profit, Non-Profit. Ja, das fand ich interessant, habe dann recherchiert und habe ganz viele kirchliche Fachhochschulen gefunden, die Supervisionsmaster anbieten und habe gesagt, passt nicht zu mir. Aber in der Recherche habe ich den Master in Kassel gefunden, hatte ein Glück, weil ich bei der Telekom mit einer Abfindung raus war, die finanziellen Mittel, das auch zu finanzieren über die Zeit, habe an einem Infotag teilgenommen, habe damals noch die Karin Lackner erlebt in ihrer Art, wie sie den Studiengang, die Didaktik, die ja noch ein bisschen anders war, vorgestellt hat und habe da gewusst, das ist, was ich machen will. Und dieses Ankommengefühl und dieses Interesse dann so sehr geweckt. Wir sind da weggefahren, mein Mann war mit und ich habe gesagt, das will ich machen. Und so bin ich zu dem Studiengang gekommen.
Also auch aufgrund einer eigenen Suchbewegung, aber auch schon wieder einem Anker folgend, dass du gemerkt hast, da ist etwas, was ich mehr wissen will und wo ich anhand dieser, man spricht ja dann auch gerne von einer Berufung, ist ein großes Wort und das würde ich jetzt auch nicht so nutzen wollen, aber es ist etwas, wo innerlich etwas in dir ist, wo du sagst, da will ich weiter lernen, das will ich wissen und idealerweise kann ich das auch tun in einer beruflichen Rolle Und da war dann dieses Studium eine schöne Gelegenheit, das zu vertiefen. Und dann, so ist das Studium ja auch aufgebaut gewesen. Selbst im Studium war ja ein Suchen ermöglicht, also die Selbstreflexion ein ganz wichtiger Punkt. Apropos Selbstreflexion, jetzt so im Nachhinein, wo du ja auch schon sehr viel Erfahrung hast. Selbstreflexion, was hat das für einen Stellenwert? Also man könnte sagen, na gut, das ist immer wichtig, das ist als Führungskraft wichtig. Aber was ist die besondere Dimension dieser Selbstreflexion oder der Reflexion in der Rolle der Organisationsberatung? Könntest du da eine besondere Qualität benennen?
Also es hört für mich nicht auf. Es gehört für mich auch zum professionellen Qualitätsanspruch, zum Beispiel weiter in Supervision zu sein. Im Moment bin ich zum Beispiel nach wie vor mit immer noch Ex-Studienkollegen in einer Gruppensupervision, weil eine Gruppensupervision nochmal was anderes macht als individual. Ich reflektiere nicht mehr so regelmäßig wie im Studium bewusst meine Prozesse, aber immer dann, wenn ich an Herausforderungen komme und so weiter, merke ich, dass ich das noch sehr gut nutzen kann. Und wenn ich dann alleine nicht weiterkomme, gehört es auch für mich dazu, mir wieder Support zu suchen. So, und ich hätte die Gruppensupervision als ständige Plattform wäre immer verfügbar, aber im Zweifel würde ich auch nochmal individuell hinzuziehen, punktuell.
Also mir kommt bei dem Punkt etwas, was ich manchmal schon professionelle Deformation nenne. Also ich kann häufig gar nicht mehr anders, aber das ist für mich nicht organisationsberatungsspezifisch. Das brauche ich auch fürs Coaching, das habe ich als Trainer gebraucht, dass ich gleichzeitig schaue, wie erlebe ich diese Situation, was passiert bei mir persönlich, was beobachte ich beim Gegenüber, also auch meine Hypothesen, wie könnte ich das deuten und was ist das für ein Gesamtsetting, für einen Gesamtprozess hier. Und diese drei Elemente in der ganzen Emotionalität, ne, in der man ja ist, zu nutzen, inklusive körpersprachlicher Signale, die ich auch selbst an mir wahrnehme, um mich damit zu entscheiden, was ich gerade tue oder sage. Und das aber etwas in einer Permanenz und Tiefe zu tun und letztendlich ohne Anstrengung. Also da ist ja dann dieser Automatismus drin. Und ich glaube, das muss man mögen. Es gibt Menschen, die mögen das nicht. Und da sage ich jetzt ganz selbstbewusst, die sollten auch nicht so einen Prozess, Organisations-, iterativen Beratungsprofession nachgehen, sondern anderen Professionen, wo ja genau das, was ich gerade beschrieben habe, sehr hinderlich sein kann, weil es einen ja auch verzögert, unentschlossen macht und manchmal auch von außen richtig handlungsunfähig vielleicht erscheinen lassen könnte. Ich sehe dich gerade, du lächelst, ja, wenn ich dir das sage. Ja. Wie ist dein Zugang zu diesen Dingen?
Ich finde mich sehr wieder, das läuft inzwischen intuitiv ab. Also es ist so drin, dass es einfach passiert. Ich könnte das jetzt nicht mehr anders beschreiben, dass ich natürlich mich spüre, gleichzeitig von oben drauf gucke und ich erlebe auch an manchen Kollegen, mit denen ich inzwischen zusammenarbeite, dass mir das zum Beispiel auch hilft, nicht alles so persönlich zu nehmen. Ich erlebe Kollegen, denen das noch ein bisschen schwieriger fällt. Dann fällt mir immer auf, wie gut wir ausgebildet sind und würdige ich nochmal nachträglich die gute Ausbildung in Kassel auch. Und ich lächle, weil diese Verlangsamung, die das ja bedeutet, natürlich, ich entscheide mich bewusst in den Situationen, was davon bringe ich in den Prozess ein. Also nutze ich gerade meine zum Beispiel Körperwahrnehmung, ist das, normalerweise warte ich auf ein bis drei Datenpunkte, nicht jede erste Reaktion, aber wenn es sich verdichtet zu einem Muster, entscheide ich mich nochmal bewusst, bringe ich das jetzt hier rein, würde das wohl dem Kunden, dem Prozess, der Gruppe helfen. Und manche sind super dankbar dafür und manche können das, wie gesagt, auch als Verlangsamung und zu wenig handlungsorientiert, zu wenig schnell erleben. So, und dann hängt es natürlich wieder davon ab, welche Beziehungsebene habe ich mit dem Auftraggeber, kann ich mit dem kurz entweder mich nur mit Blicken verständigen, sind wir so gut miteinander, oder halt wirklich ein kleines Timeout nehmen, um das abzustimmen, ob ich jetzt, ich habe die und die Beobachtung, Wahrnehmung, passt das, bist du bereit für eine Schleife oder nicht, so. Außer, und natürlich, es läuft noch mit, wirklich zu gucken, ist es, wenn es gerade eine reine Fachberatung, ein reines Training ist, dann hat das natürlich weniger Platz, als wenn ich eine Prozessberatung mache.
Das nutze ich jetzt, wie du das beschreibst, weil du hast ja dann auch weiter über deinen Werdegang sehr viel erlebt und gelernt. Und was du gerade sagst, die letzten Sätze, die sind ja dann auch in den internen Rollen, auch wenn es schon offiziell, ich sage es jetzt bewusst mal in diesen ganzen Unschärfen, es wird Personalentwicklung genannt, es wird Organisationsentwicklung genannt, es wird Organisationsberatung genannt, Referentin für irgendwie Unternehmensentwicklung, also das sind ja dann sehr unscharfe Begriffe, so genau wie ja in den Organisationen es auch oft eine sehr große Rollenindifferenz gibt. Mhm. Aber für dich war es ja immer ein suchender Prozess, aber ein ausprobierend erlebender Prozess, weil nach dem Studium warst du ja so weit, dass du dich entschlossen hast, und das ging ja auch, ich gehe zum Beispiel wieder in eine Managementrolle, weil die Qualifikation, die man dann hat, ist ja sehr gut für Führung, Projektmanagement anwendbar. Nein, ich will diesen Weg der Beratung weitergehen, also brauche ich eine Organisation, also Freelancing wäre nichts für mich, wo ich lernen kann und das, was ich gelernt habe, anwenden kann, vertiefen kann. Und das weiß ich jetzt ja, weißt du jetzt, worauf ich anspreche, weil da habe ich ja teilweise mit dir damals auch in der Lehrberatung miterlebt. Da hast du Sonne und solche Erfahrungen gemacht, wie man so schön hier im Nordhessischen manchmal sagt. Erzähl doch mal ein bisschen davon, ne? Weil das war ja nicht immer wohl gelitten. Und es war also, damit du das, was du heute machst, auch ein schmerzhafter Prozess teilweise, wo du ja auch wirklich, ja, dich auch wieder trennen musstest, weil du merkst, also so geht's gar nicht, ja. Lass doch mal ein bisschen ins Nähkästchen schauen bei dir, ne? Du kannst es ja so entpersonalisieren und wir machen ja kein Blaming hier, aber so Prinzipien, was du erlebt hast.
Ja. Ja, also ich habe ich hatte im Studium schon Kooperationen in einer Trainerrolle. Das war schon ganz gut. Also ich habe über längere, mehrere Monate Programme mit einer Kollegin zusammen Führungskräfte trainiert. Das war auch eine gute Erfahrung, wo wir auch viel von Kassel anwenden konnten. Nach dem Studium wollte ich dann, ich hatte gemerkt, ich bin wirklich gut in der Beraterrolle, also viel auch von biografischen Themen, von persönlichen Stärken, neben dem Know-how, was wir gelernt haben, passt gut. Also ich hatte so meinen Ort gefunden, ich will Beraterin sein. Das war schon mal für mich persönlich ein großer Erfolg. Und habe dann mir habe eine Beratung gesucht, auch bewusst in Kauf genommen, dass ich in eine kleine Beratung gehe, weil ich dachte, die großen Big Five, die man so hat, ich habe in meinem Leben als Controller genug Slides gepinselt, das wollte ich nicht. Sondern das Schöne an dieser kleinen Beratung war, dass ich sofort nah am Kunden war und Kundenaufträge zum Teil auch relativ selbstständig bearbeiten konnte. Das war super. Ich habe entsprechend halt auch finanzielle Einschnitte in Kauf genommen für die Praxis. Das muss man halt wissen. Das ist halt so, aber es war okay für mich. Und im Grunde war das, wenn man auf diese verschiedenen Tätigkeiten von Organisationsberatung gucken möchte, sehr viel Facilitation und Coaching, also Executive Coaching. Die Praxiserfahrung, nah an den Kunden zu kommen, das war toll. Nicht so toll aus heutiger Sicht war, dass es sehr standardisierte Produkte und Architekturen waren, die wir angeboten und dann auch umgesetzt haben. In den Beratungsprojekten bei den Kunden hatte man immer auch ein bisschen Freiraum. Also ich habe auch mal eine Methode für eine kulturelle Reflexion entwickelt oder so oder auch mal Hinweise gegeben aus meinem Organisationsberatungswissen. Aber im Grunde war es, das hast du ja auch einmal irgendwann beschrieben, relativ fließbandartiges Abarbeiten von Standardarchitekturen. Für eine Praxis einüben gut, aber das war irgendwann endlich von dem, was ich da mitnehmen konnte. Und ich habe dann halt auch gemerkt, ich habe viel mehr Beobachtung oder könnte mehr einbringen für den Kunden, was potenziell auch zu weiteren Aufträgen hätte führen können, was ja bei externen Beratungen oft sehr wichtig ist oder nicht oft, sondern immer wichtig ist, was da keinen Platz gefunden hat. Und das war dann irgendwann der Schmerz und das Gap, was dann dazu geführt hat, dass ich wirklich gesagt habe, das war für eine Zeit lang gut, aber auch wirklich für eine begrenzte Zeit und dann mich weiter bewegt habe.
Aber bitte für unsere Hörer, definier doch nochmal, was heißt, also du hast gerade von Architekturen, von Standardarchitektur gesprochen. Was meinst du damit?
Also diese Beratung hatte sich als Schwerpunkt Change und Transformation gesetzt und hat auch eigentlich ganz schlaue Standardarchitekturen, das heißt Prozessfolgen, Interventionsschritte, ne, Kombinationen entwickelt gehabt aus der Erfahrung raus, wie man gewisse Prozesse begleiten kann. Als Beispiel war, es gab ein Produkt, wie man in mittelgroßen Mittelständlern wieder mehr Selbstorganisation integrieren konnte oder versucht hat. Also wie man auch zum Beispiel sehr interne Einheiten, die relativ marktfern gearbeitet haben, wieder näher zum Produkt und zum Kunden vermitteln wollte. Oder wie man Engagement-Prozesse, also größere Gruppen beteiligt in Veränderungsprozessen, um sie in der Implementierung zu beteiligen und auch das Commitment, ne, und das Mitziehen in die Zukunftsrichtung zu stärken. Also dafür gab es Standards. Die waren nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Nur wenn man das halt dann irgendwann das siebte Mal immer gleich macht und andere Beobachtungen dazu hat, die dort keinen Platz gefunden haben. Das war, weil Organisationen sind sich schon ähnlich, aber dann doch zu unterschiedlich, als dass es immer so nur mit Standards ginge. Das ist ja das, wenn man auch nur aus der Facilitation kommt und die 5-Kotter-Schritte kennt, auch gut, aber es passt nicht immer genau. Und wenn man halt so ausgebildet ist, wie wir es waren, sieht man das halt mehr.
Ja, das öffnet eine weitere Frage, weil das war ja auch in eurer Ausbildung sehr, sehr, sehr unterstrichen. Die unterschiedlichen Ansätze von Organisationsberatung. Also du hast gerade einen Kotter, wo eine Schrittfolge ist, wo man sagt, und das wird ja dann auch, das ist Change Management und da ist in diesem Begriff drin, also so managt man eine Veränderung, das ist der Prozess und da gibt es dann eine Erfahrung, das macht ja auch Sinn und das kann man dann Rollouts machen so und das wird dann als Produkt verkauft und wird dann auch, ich würde mal sagen, ob das noch Berater, das ist eine dienstleisterische Fähigkeit. Wir machen so und so viele Workshops in der und der Art, wir machen Kommunikation und dann läuft es so ab. Und was du, glaube ich, gesucht hast, das würde ich auch als Prozessberatung, ne? Also im Unterschied zu dieser unternehmensberatenden Organisation, Change Management Beratung, das ist dieses prozessuale, Schritt für Schritt, iterative, gucken, was dann kommt, was ich dann in der Prozessberatung sehr stark niedergeschlagen hat und das stimmt auch, das kommt ja auch noch stark aus dem Facilitation, also aus der Aneinanderreihung von Workshops, aber das ist der Organisationsentwicklungsanspruch unter einem sehr hohen Beteiligungs-, Iterations- und Entscheidungs- und Generierungsanspruch der notwendigen Schritte, was für Klienten am Anfang aber oft verunsichernd sein kann, weil du hast so gesehen, du bietest eigentlich wenig und diese, ich nenne es mal jetzt als Überschrift Unternehmensberatung, kann mit diesem Standard etwas zeigen, wenn du diese Veränderung willst, dann mach es so, wir machen das für dich und das wird funktionieren. Und ich glaube, damit kommen wir auf ein Metathema für unsere Diskussion, was Organisationsberatung ist. Und du hast das gerade für mich auch sehr wichtig, sehr wertfrei beschrieben. Das darf nebeneinander stehen. Das ist das eine ist schlecht, das ist falsch oder ist sogar irgendwie nur Moneymaking. Das kann es werden, aber das muss es nicht werden. Und in der Organisationsberatung habe ich den Anspruch, beraterisch verschiedene Ansätze formen zu können, um damit dann auch wirklich sehr angepasst die Dinge begleiten zu können. Das ist übrigens für mich der Anspruch der Organisationsberatung, inklusive dann auch Dinge beraterisch delegierbar zu machen und dass ich dann sagen würde, also zu diesem Kommunikationsprozess für diese Kampagne, da würde ich schon sehr empfehlen, sich diesen oder jenen Spezialisten reinzuholen, der dann als Dienstleistung das bei Ihnen mal so ausrollt. Das wäre ja eine Möglichkeit. Und damit komme ich, weil du hast dich ja weiterentwickelt, du bist ja dann also aus der Beratung in die Großorganisation gegangen. Um dann, dass ja nochmal was anderes ist, zwar in diesem bis dahin schon wieder gewachsenen Know-how, in diesem Erfahrungshorizont, in eine explizite Organisationsrolle zu gehen, wo, kann man sagen, da stand vielleicht Organisationsberatung drin, aber die Frage, war es wirklich drin? Und ich glaube, das war nochmal eine sehr prägende Erfahrung für dich. Erzähl doch nochmal davon.
Ja, ich war dann, also merkte so in der externen Beratung, in dieser passt es dann irgendwann nicht mehr und habe dann, das war auch noch weit, weit, weit vor Corona, also war das Reisen, passte mit Privatleben auch nicht mehr so zusammen, sodass ich dann eher interessiert war an internen Beratungsstellen und mich erkundigt habe, was es da gibt. So habe ich die Stelle bei einem deutschen Teil einer in eine globale Bank aufgehenden Großbank gefunden. Lustig ist Investmentbanking wieder eine ganz andere Umgebung, ein ganz anderer Kontext. Dort war ich, wurde die Stelle neu geschaffen, mit einem Bereichsleiter, der sehr überzeugt war von der Funktion und von dieser Rolle und auch gesagt hat, wir gucken aber auch mal mit bei aller Skepsis auch, was hier abgerufen wird auch an. Ich sehe den Bedarf für die Organisation. Das war, wo wir uns auch gut verstanden haben, mit dem Blick auf die Gesamtorganisation. Gleichzeitig auch direkt immer mit transportiert von Anfang an. Wir müssen gucken, wer uns hier überhaupt abruft, ne? Also gerade Leute, die sehr Banking ist sehr execution-orientiert natürlich, es ist sehr viel zentral vorgegeben, die Zentrale war woanders. Aber trotzdem, es gab Change-Bedarf, Begleitungsbedarf, Führungskräfteentwicklungsbedarf, Kommunikationsbedarf. Und da haben wir dann quasi miteinander an den Fäden, an den Ansätzen, an den Bedarfen, die, wo wir Zugang zu hatten, das Thema dann weiterentwickelt. Und ein bisschen haben manche Kunden intern mit uns gelernt. Also oft sind ja die, die den Themen eh offen aufgeschlossen sind, die, die als erstes kommen. Ob das von Führungskräftecoaching, daraus wird eine Teamentwicklung. Ja, wenn wir aufs Team gucken, wir sind ja eigentlich in einem Kontext, der sich komplett verändert. Was bedeutet das für Arbeitsweisen, eventuell sogar für Aufbauorganisationen? Daraus sind manche so kuhfleckenmäßig sind die Bearbeitungsprozesse größer geworden. Und ich habe gleichzeitig meinen eigenen Bereichsleiter durch mit dem ganzen Bereich, zu dem ich auch gehörte, durch einen größeren Change-Prozess begleitet, was man sicherlich auch immer kritisieren kann. Du bist ja auch Teil dessen. Bei uns hat es super funktioniert, muss ich sagen, weil wir beide sehr reflektiert waren, unsere Rollen und Hüte. Ich habe dann zum Teil auch so gesagt, ich habe jetzt den Hut auf Mitarbeiterin, jetzt habe ich den Hut auf Prozessbegleitung. Wir das gut miteinander reflektieren konnten. Und das war mit einer meiner schönsten Beratungsprozesse, wo man wirklich, wo ich mit dem Bereichsleiter angefangen habe, geguckt habe, was brauchst du, wie guckst du auf deine Einheit, was siehst du an Problemen, die zu bewältigen wären, für bessere Effizienzen, bessere Abläufe im veränderten Gesamtkontext der Organisation. Habe dann ausgedehnt die Arbeit auf ihn und sein Führungsteam, was Teamentwicklung war, da bessere Vertrauensbasis, bessere Meetingformate, Kommunikationsabläufe schaffen, und dann einen gesamten Kultur- und auch Strukturentwicklungsprozess des Bereiches auszudehnen. Und das sinnbildlich für, ich sag mal, dass sich Rollen und Prozesse geändert haben, das ist relativ leicht zu beobachten. Gut, die Leute haben nach anderen Abläufen gearbeitet, hatten dann andere Rollenbezeichnungen. Aber das Kulturelle, was ja nie direkt zu bearbeiten ist und auch schwer beobachtbar ist, war so sinnbildlich, dass mir eingangs als Problembeschreibung genannt wurde, die Leute, hier gibt's gar keine Kommunikation zwischen den Mitarbeiterebenen und den Führungsebenen, es gibt null Vertrauen, es hatte was mit Historie und Vorgängern zu tun. Bis hin zu nach 3,5 Jahren Arbeit haben wir mit 70 Leuten in einem großen Fishbowl gesessen und alle haben sich getraut, in den Innenkreis zu gehen und Beiträge zu leisten. Das war so, ich finde, da war so fast alles drin, außer ganz große Organisationsstrukturdiskussionen. Und das war einfach mal schön, dieses ganze Wissen integriert anwenden zu können, ja, und den Erfolg zu sehen. Das hat man ja auch selten so. Und um zu spoilern, auch da, dann irgendwann ist der Bereichsleiter aus gesundheitlichen Gründen halt gegangen. Die Einheiten wurden noch viel stärker in die globale Holding integriert und damit war es dann alles wieder weg. Auch das muss man ja, da muss man ja auch mitleben.
Ja, stimmt. Also ich fasse nochmal gerade kurz zusammen. Also am Anfang dieses Thema Organisationserfahrung in Expertise und Führung, aber so das ist das Operative. Dann das Lernen, die Reflexion über diese verschiedenen Studiengänge, die du gemacht hast, also nicht nur MDO, sondern auch das Sozialpädagogische, war doch richtig, ne? Ja, so, also nochmal so intellektualisieren, gucken, reflektieren, lernen. Um dann in die explizite Organisationsberatung zu gehen, die in einer bestimmten Art und Weise Organisationsberatung als Dienstleistung anbietet, um darauf aufbauend wieder in die Organisationsberaterin, Organisationsentwicklerin, wieder bewusst jetzt unscharfe Worte, weil ich glaube, das könnte man auch alles gar nicht so benennen. Das hat dann irgendeinen Organisationsbegriff und wenn du dann drin bist, musstest du das mit Inhalt füllen, muss es deine Kompetenz zeigen, braucht es aber einen Kontext, in diesem Falle auch ein Chef, der das verstanden hat, genutzt hat, wo du aber auch mit der Rolle differenziert und gestalterisch umgehen konntest und dadurch ein großes Lernfeld für dich in der Anwendung und gleichzeitig auch, das habe ich bei dir gerade rausgehört, auch etwas Glück, um dieses große Wort hier zu nutzen. Mensch, ich kann das nutzen, ich kann das anwenden und ich bekomme jetzt etwas, das hört sich für mich fast so wie jetzt endlich eine Ernte dessen, was ich, das war ja dann schon einige Jahre, die du investiert hattest. Ne? So, und dann aber wieder Kontextveränderung. Gut, und jetzt ja natürlich, wie man schon so sagt, wenn man die Naivität verloren hat, das ist eine Lust, aber auch eine Last, weil jetzt, okay, was machst du denn jetzt? Du kannst dich nicht mehr beklagen, du hättest es nicht gewusst, jetzt musst du aber gucken, was passt. Und dann hast du dir eine Rolle gesucht, man muss sie auch finden, aber du hast sie wohl gefunden. Und was war dann, oder was ist jetzt die besondere Qualität dieser Rolle in unserer Organisationsberatungsperspektive natürlich für dich, wo du sagst, und das hat jetzt aus diesem Grund gepasst, weil ich glaube, da kann ich dieses und jenes leisten und vor allen Dingen kann es anwenden, was ich vorher schon gelernt und auch gemacht habe.
Herausfordernd, das erkläre ich gleich nochmal. Also ich habe nochmal in eine andere interne Organisationsberatungsrolle gewechselt. Als besondere Wechselmotivation war, in ein Team zu kommen, also nicht die Einzige zu sein, weil ich das unter anderem, weil ich das der Komplexität der Aufgabe angemessen finde, weil Organisationen und so weiter so komplex sind, dass man es eigentlich, also man kann sie sowieso nie komplett erfassen, noch dazu nicht alleine. Und für mich gehört auch kollegiales Reflektieren oder auch mal zusammendenken dazu und entlastet mich auch ungemein, das zu können. Da bin ich jetzt in einem Biotechnologieunternehmen, was noch Inhaber geführt ist. Und ich hatte bisher immer gedacht, Inhaber geführt lieber nicht, besser der Schritt danach. Hatte auch angenommen, dass man solche Funktionen wie meine auch dann gar nicht so früh dabei haben wollte, ist jetzt dort anders. Ich lerne jetzt wieder komplett neu, so viel zu der großen Unterschiedlichkeit von Organisationen, selbst im Wirtschaftsbereich. Es ist ein Biotechnologieunternehmen, es ist Inhaber geführt, sie sind 35 Jahre alt und unfassbar gewachsen. Also Organisationsberater, die mir zuhören, haben jetzt schon eine Menge Hypothesen, die alle stimmen. Also Prozesse müssen hinterherkommen, Organisationsstrukturen müssen hinterherkommen, Arbeitsweisen und vor allem Kommunikation und Koordinationsprozesse müssen hinterherkommen. Es ist zum Teil halt immer noch so, dass es sich anfühlt oder Leute sich wirklich noch so verhalten. Ich sage immer in der Metapher wie in der Garage oder wie in einer größeren Garage, wo noch sehr viel direkt unmittelbar ging. Aber in Wahrheit die Organisation inzwischen 5000 Leute global hat und das halt inzwischen kollidiert und daraus natürlich, der Tom Leibold hat es in deinem Podcast so schön gesagt, ein Ordnungswechsel und in den Entscheidungs- und Koordinationsmodi ansteht, das erlebe ich da sehr. Also ich kann dort, auch dort sind wir in der Arbeit sehr frei und weil es eine sehr heterogene Organisation mit vielen verschiedenen, auch größeren Einheiten ist, wird jetzt dort auch zum Teil das Wissen zu Organisationsstrukturen und der Veränderung von Organisationsstrukturen, also Aufbauorganisationen, abgerufen, was nochmal anders spannend ist, mit allem anderen dazu. Also auch dort hast du Einzelsparring-Momente mit Auftraggebern, Teamentwicklungen, aus denen sich wieder Blicke auf Kontext ableiten oder Anforderungen an Effizienzgestaltung, Prozessentwicklung und auch größeren Projekten, die einen Teil Projektmanagement dann beinhalten in der eigenen Rolle. Warum ich so schmunzeln musste, ist, dass ich immer denke, diese Organisation ist nochmal so anders, dass es mich demütig hält, was ich sagen muss, was auch gut ist, weil ich manches, was ich über Organisation gelernt habe und wo ich jetzt mit so einer Hybris agieren könnte, wie ich weiß es ja jetzt, wie es sein soll oder wie es funktioniert oder worauf es ankommt, dort nochmal richtig gechallenged wird. Also ich muss nochmal wirklich gut neu beobachten, um zu sagen, was funktioniert jetzt hier wie, was sind jetzt hier die Hebel, die Einflussfaktoren, die Wirkweisen. Man merkt auch nochmal neu, was man alles eben nicht beobachten kann, zumindest anfangs. Und ich da nochmal ganz anders herausgefordert werde. Das ist eigentlich, ich ärgere mich natürlich im Alltag manchmal furchtbar darüber, aber fachlich gesehen ist es nochmal ein anderes Fitnesslevel, was man so braucht oder ein anderes Update, was man so braucht. Das ist eigentlich jetzt, wo ich drüber spreche, auch fachlich gesehen ganz gesund, würde ich sagen. Ja.
Das möchte ich jetzt als Gelegenheit nehmen, um für mich die professionellen Grundlagen der Organisationsberatung mit dir zu thematisieren. Und zwar in der Frage in dir, wie stark, welches Verhältnis die du dort brauchst in der jetzigen Rolle. Das eine, du hast es vorhin schon genannt, das war auch vorher in der Organisation vorher das Thema Coaching Facilitation. Also natürlich, du hast Gesprächspartner und du bist auch in diesen Klärungssituationen, du musst ja nicht explizit Coach genannt werden, aber du musst Coaching-Kompetenz haben, um dieses Gespräch zu führen. Facilitation muss es mit Gruppen, mit Kommunikationsprozessen zu tun und natürlich ist es unabdingbar, dass du mit umgehen kannst, die gestalten kannst, inklusive der gruppendynamischen Grunderfahrung, aber eben nicht Gruppendynamik zu machen, sondern es anwendbar, zielorientiert, wie man in Deutschen sagt, dann auch zu moderieren, was das Ganze dann auch wieder Facilitation umfassender, vor allen Dingen international genannt wird. Das dritte dann, das passt bei dir ja sehr gut aufgrund deines Werdegangs. Du hast es vorhin das Betriebswirtschaftliche genannt. Also Organisation auch relativ formal verstehen zu können, beschreiben zu können. Auch über die Historie der Organisationen, wie sie sich entwickelt haben. Das ideologiefrei und wertfrei zu sagen, auf Strukturen, Prozesse, Rollen zuschreiben. Also dass es da nicht nur die systemische Beschreibung gibt, was ein sehr schöner theoretischer Hintergrund ist, aber auch den betriebswirtschaftlichen, auch beraterisch damit umgehen zu können, um vielleicht, also gerade wenn ich jetzt an dein Unternehmen denke, die funktionieren ja, die sind ja erfolgreich. Und trotzdem, das kenne ich auch aus Beratungssituationen, fängt man fast mal irgendwann wie eine Fachdiskussion an und fängt an, also ohne zu belehren natürlich, aber wir im Uniseminar immer über die Organisation zu reden, ohne zu psychologisieren und so, okay, wie seid ihr dort aufgestellt, ne, gibt es Redundanzen, ne, ist da ein Wertstrom, ne, ist das irgendwie funktional oder ist das divisional und man sitzt hier auf einmal Leute gegenüber, die sehr erfolgreich unter sind, du merkst, die haben sich noch nie Gedanken drüber zu machen. Das meine ich mit dem Consultant, ne, dieses Beraterische. Und dann, wenn du in Architekturen denkst, also du willst dann wirklich Prozesse vorantreiben, wo du in Richtung Projektmanagement denkst, Kommunikationskampagnen, aber auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, deswegen spreche ich auch lieber von der Architektur. Und das Ganze noch als Metakompetenz, Erwartungsmanagement für dein Gegenüber, wo bist du gerade, was kann er oder sie erwarten und was kann ich auch leisten, weil es ist ja auch eine Herausforderung. Man könnte sagen, das hört sich gerade an wie die eierlegende Wollmilchsau, die berühmte, aber ich glaube, egal in welcher Tiefe du welches Feld bearbeitest, du musst dich damit auseinandersetzen, weil sonst bist du keine Organisationsberaterin. So, und das jetzt mal nochmal angewendet auf deine Situation. Erzähl doch mal, wo kommst du dran vorbei und wie changiert das bei dir?
Ich sag mal, in prozentualen Anteilen könnte ich das jetzt gar nicht schätzen, weil es wirklich sehr unterschiedlich ist. Ich kann eher beschreiben, wie es dann so abläuft. Also man wird... Meistens kommen Organisationsvertreter und sagen, wir bräuchten mal X. Das kann Coaching, das kann Teamentwicklung, das kann alles Mögliche sein. Manche haben auch nur gehört, wir sind irgendwie hilfreich, was auch immer, wofür. Irgendwas funktioniert da nicht. Es gehört immer dazu, eine Auftragsklärung zu machen und zu gucken, wir bilden uns schon noch mal eine eigene fachliche Meinung. Wenn die sagen, wir brauchen X, überprüfen wir noch mal. Denken wir das fachlich auch, dass es X ist oder was anderes? Und können wir was dazu anbieten? Und das ist meistens schon im organisationalen Kontext gedacht. Dann starten wir beispielsweise mit einer Teamentwicklung oder auch eine Teamentwicklung gehört ja vorbereitet mit den Führungskräften, was dann fast schon Einzelcoaching-Situationen sind. Und in den Teamentwicklungen, die können relativ standardisiert ablaufen, aber auch dort begegnen einem ja Situationen, wo man eben intuitiv merkt, ich glaube, wir müssen aus einer Prozessberatungsebene heraus hier mal die Ebene wechseln. Irgendwas ist ja, das ist relevant und es würde dem Gesamtprozess helfen, wenn wir auf eine andere Ebene gehen. Das kann jetzt jede andere Ebene sein. Es kann sein, dass es persönliche Aspekte sind, das klärt man nicht curam publicum. Es kann sein, dass es dem Team hilft, zu reflektieren, wenn es sich zum Beispiel so personalisierte Diskussionen ergeben, wo man mal sagt, in welchem Kontext seid ihr hier eigentlich unterwegs? Das heißt, ist das nicht ein typisches Phänomen einer Organisation, die stark gewachsen ist? So. Oder ist es nicht ein typisches Phänomen einer eigentümergeführten Unternehmung, dass Entscheidungen so und so und so und eben nicht so und so? Oder ist es nicht ein Phänomen, dass Leute aus anderen strukturierteren, viel weiter entwickelten Organisationen in diese Organisation kommen und sagen, was es hier alles nicht gibt, sich wundern und dann zum Teil ja in so eine wertende, bewertende Diskussion kommt, wo man auch nochmal andersrum gucken muss, ja, und wofür ist es denn auch gut, dass es hier noch nicht so strukturiert ist. Also wo viele ja sagen können, man müsste doch nur mal Product Lifecycle Management einführen, keine Ahnung. Aber wofür, was ist auch der Wert für die Organisation, dass es nicht so ist, um nicht in so eine Abwertung zu kommen zwischen auch Kollegengenerationen. Und dann kann sich halt durchaus auch weiter ergeben, dass man sagt, ihr habt hier, also ich gucke auch, ich glaube, aus diesem betriebswirtschaftlichen Hintergrund schon auch immer drauf, verschwenden wir hier Zeit in dem Prozess? Also ist das hier wertig, weil es ist immer viel Geld, viele Euro pro Stunde, die dort im Raum versammelt sind oder auch im digitalen Raum versammelt sind. Also haben wir hier genügend Outcome? Das ist auch was, was mir vielleicht aus der Controlling-Zeit schon mitläuft, dass ich auch in Euros denke. Auch. Und dann auch gucke, brauchen wir hier nicht doch effizientere Abläufe mit den Bereichsleitungen zusammen? Und wenn das nötig ist, dann auch dort unterstützen kann oder auch dort für Formate entwickeln kann mit den Teams oder Auftraggebern zusammen. Mal so als Beispiel.
Also damit höre ich ganz klar dieses, das hat was sehr Prozessorientiertes, sehr Wechselndes in den Rollen an sich. Und was du vorhin genannt hast, diese Reflexion, was ist gerade wofür funktional, inklusive noch mit deiner Spezialität auch dieses Outcome, also Return of Invest Orientierung, die ein Teil in dir drin ist. Das ist ein innerer Leitfaden und in dem musst du dann in einer permanenten Reflexion dich sehr viel entscheiden, was gerade das Zielführende ist und was du gerade nutzt aus deiner Gesamtkompetenz, um diese Organisation weiterzubringen. Und meine Hypothese ist, das wird dir sehr gut gelingen, sonst wärst du da nicht mehr. Aber es muss eine Organisation sein, die genau so eine Einstellung erwartet von dir. Also diese Flexibilität, vielleicht manchmal auch diese Leidensfähigkeit, das auszuhalten. Weil damit bist du ja trotz eines hohen Ergebnisanspruches verfangen in einem Raum des Unkonkreten gleichzeitig. Was ja für viele ein unaushaltbarer Widerspruch wäre, aber dann ist es eben nur eine Paradoxie, ne? Umso unsicher es ist, umso besser geht es nachher, wobei das kein Rezept sein soll jetzt. Ne?
Ja. Ja, auch da, dieser unsichere Raum, also ich, auch wir müssen uns unter den Beraterkollegen auch immer erinnern, weil wir ja viel beobachten und auch Hypothesen haben, was besser wäre, dass wir natürlich nicht mehr wollen können als die Kunden. Manchmal sind wir da im Kopf ja schon weiter, aber auch da können wir nur Empfehlungen aussprechen, versuchen, Wege zu öffnen oder Diskussionen in die Richtung anzuregen, weil es ja nicht unsere Entscheidung in dem Sinne ist. Das auszuhalten ist zwischen, keine Ahnung, fachlich interessant, so bis hin zu wirklich schmerzhaft manchmal, muss man wirklich sagen. Also und dafür finde ich jetzt in dieser Rolle sehr schön, nicht allein zu sein und da auch mit Kollegen sich reflektieren zu können und auch gegenseitig immer wieder auch mal wieder rausziehen zu können, wenn es gerade ganz doof ist und man denkt, dafür sind Kollegen super.
Ja. Ja, und dafür ist es auch gut, das dann doch in einer Organisation zu machen und nicht so wie ich als Freelancer, wo man sich das auch organisieren kann, das aber nicht per se hat, sondern schon sehr viel für sich ist. Claudia, ich würde gerne jetzt zum Ende noch zwei so Dimensionen ansprechen. Ich glaube, dass man das so tut, wie du es ja auch beschrieben hast, dass man diesen Weg geht und dabei bleibt. Das hat sehr viel mit einer inneren Mission zu tun. Das ist so dieses, also was treibt es und was nährt mich? Und wenn ich dem nachkomme, dann ist es gut für mich, wie anstrengend es auch sein mag. Ich habe das für mich irgendwann mal begriffen. Das ist ein Wort, was sehr einfach wirkt. Das heißt, ich helfe gerne. Ich denke mal, wenn ich das sage, denke ich, das hört sich aber jetzt eigenartig an. Man denkt dann an Helfersyndrom. Aber nein, das stimmt. Man ist in dem Moment, ist man Gruppen, Menschen, Organisationen hilfreich, etwas zu erreichen, etwas zu machen, etwas wahrzunehmen, etwas zu verstehen, was sie vielleicht ohne deine Intervention nicht geschafft hätten. Und das merke ich immer, wenn mir das gelingt. Und das ist ja mit ein Zentralauftrag, ohne was Falsches versprechen zu müssen und ohne die Lösung zu haben, aber diesen Weg dahin zu begleiten, das ist zum Beispiel für mich eine Mission. Die habe ich irgendwo mal mitgekriegt und die ist einfach da. Ich glaube, das war ein Leitfaden für mich, viele Dinge auszuhalten, zu machen. Was wäre das bei dir, wenn ich dich da fragen darf? Könntest du das irgendwie benennen?
von ganz früh an schwierig zu benennen. Also, aber ich, jetzt finde ich, meine Energie hole ich daraus, dass ich in zum Beispiel in den gruppendynamischen Lernphasen im Studium und in der sehr, aus meiner Rückschau, sehr progressiven ersten Organisation, dem Großkonzern in der Telekommunikation, gelernt habe, wenn diese Ebenen gut zusammengehen, Person, Gruppe und Struktur, was möglich sein kann, was man alleine nie geschafft hätte. Und wie man auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen, Stärken, Charaktere, Professionen in eine gute Arbeitsweise bringen kann und was dann möglich wird, das ist, wo ich glaube ich eigentlich immer noch drauf hinarbeite, das öfter wieder mitzugestalten oder erleben zu können, weil es so schön ist einfach. So, und ich finde es sehr lustig, ich habe viel des Wissens, zum Beispiel über Team, kommt ja aus dem militärischen Bereich und es gibt, ich kann leider nicht genau sagen, wer es gesagt hat, aber es gibt ein schönes Zitat, wenn Leute, die aus dem Militär in Wirtschaftsorganisationen wechseln und sich wundern, wo ist all das Wissen geblieben, was wir doch haben. Dann hat jemand mal beschrieben, ihr Wirtschaftsorganisationen, ihr sucht immer die besten Player zu finden, alle die Messis und wie sie alle heißen der Welt und daraus ein Team zu machen und wundert euch, wenn das nicht geht. Wir sind total gewöhnt, das Material an Menschen, das klingt despektierlich, zu nehmen. Wir nehmen die, die wir kriegen können, aber wir wissen, wie wir gute Teams draus machen. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt.
Das ist ein schöner Slogan. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Das ist die Mission, die trägt ein. Man hat auch eine Vision. Also wenn du mal von der Zukunft aus denkst, so für dich, was würde es, und Vision ist immer ein Leuchtturm, ne? Das ist reell, also real, realistisch, und trotzdem ist es nicht leicht erreichbar, vielleicht erreicht man es auch nie. Was wäre deine Vision für dich selber bezogen auf deine Professionalität? Was würdest du gerne mal später, dass man mal über dich sagen würde als Organisationsberaterin?
Wow, gute Frage. Ich hätte keine Antwort darauf. Ich hoffe, ich war wirksam. Das ist vielleicht.
Claudia Kuhl hat es geschafft, hohe Wirksamkeit zu generieren in sehr heterogenen Gruppenorganisationen und das in einer hohen Varianz ihrer Kompetenz und ihrer Rolle, die sie dabei eingenommen hat. Dafür schätzen und kennen wir sie.
So.
Das wäre schön. Ja, schön. Das finde ich schön, dass ich etwas helfen konnte, um das mal so zusammenzufassen. Claudio, ja. Wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten und ich habe den Eindruck, das ist jetzt ganz, ganz rund und die Stunde ist ja auch mal so Maximum. Die Menschen müssen ja zuhören können und dann auch irgendwie mitkommen können. Aber ich habe noch etwas so in mir. Es könnte ja irgendetwas sein, was ich vielleicht doch hätte anfragen können oder nochmal so ansprechen können, wo ich aber jetzt in meiner, ne, man kann nicht sehen, was man nicht sieht, überhaupt nicht drauf gekommen bin. Gäbe es da was, wo du sagst, ne, Christian, da ist noch was, das ist mir auch schon noch wichtig.
Wichtig nicht, mich interessiert halt noch so viel und auch für unsere Profession und auch für das Thema Organisationsberatung, weil sich die Welt so sehr ändert und wir haben es eingangs vor der Aufzeichnung angerissen. Es verändert sich wirklich viel. Digitale Kommunikation, Social Media, Aufmerksamkeitsspannen von Personen, Kommunikationskoordinationswege, Plattformen und so weiter. Und ich bin sehr interessiert daran zu beobachten, was das auch mit unserer Rolle machen wird. Und da bin ich wirklich noch ganz am Anfang. Aber das sind Sachen, über die ich auch viel nachdenke.
Das geht mir auch. Und nochmal, gerade in der Welt des Facilitation gibt es ja viele, die glauben, mit dem, was man dort tut und was man in diesen Gruppen und Organisationen erlebt, die vieles ermöglichen, wenn man das übertragen könnte auf politische Prozesse, dann wäre vieles Gutes möglich. Aber das ist schon ein Anspruch, den, da könnten wir mal einen extra Podcast drauf machen, wie weit sich das nämlich, das ist nochmal, das merke ich jetzt gerade nochmal, man muss ja sehr aufpassen, dass man die, sag mal, wenn die Psychologie des Individuums. Und dann sagst du dann, die Gruppe ist einfach nur die Addition dieser Psychologie. Nein, das ist etwas anderes. Und genauso, wenn du dann in die Gruppendynamik gehst und dann die Ansammlung von Gruppen, das ist dann eine Organisation, ist auch nicht dasselbe. Und ich schätze, die gleiche Unterscheidung müssen wir ja dann nochmal in den politologischen Bereich bringen. Es ist dann nicht einfach eine Ansammlung und Kombination von Organisationen. Es ist dann eben ein politischer Bereich. Und da geht es dann um letztendlich andere Fragen, um andere Machtmechanismen, um andere Meinungsbildungsmechanismen, wo wir nie eins zu eins übertragen können. Und da dann auch, mag sein, eine Grenze ist, wenn man aus der Organisationsberatung kommt, um das noch mal übertragen zu können. Das denke ich eher. Also ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, sehr bescheiden. Aber dieses Erleben, was wir haben, wie wir dann auch in großen Gruppen oder eben in sehr komplexen Organisationskonstellationen merken, aufgrund einer gewissen Prozesshaftigkeit und Reflexion, Auseinandersetzungsbereitschaft, sind dann wirklich diese berühmten Berge auf einmal versetzbar. Das haben wir als Beobachter und als Begleiter und du teilweise auch als Manager als ein Erleben. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das birgt auch eine Hoffnung in sich, dass das letztendlich doch auch neben allem Negativen, was wir erleben, das ist eine menschliche Eigenart und die haben wir in uns und die ist sehr konstruktiv. Also das ist auch das, was mir dann Mut macht. Das hast du bei mir jetzt gerade nochmal angetriggert.
Ja, das teile ich auch, die Hoffnung. Ja. Ja.
Gut, Claudia, dann machen wir jetzt hier ein Ende für unser Gespräch. Nochmal danke, wir sehen uns heute Abend nochmal sehen, ja, auf dem Coaching-Kongress hier in Kassel. Und ja, und dann nochmal hier als Abschluss dir weiter viel Erfolg in diesem weiteren Weg. Und ja, dann tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?